Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjawski und
Nicholas Potter
und Stefan Lauer, ebenfalls Co-Herausgeber von Judenhass Underground.
Judenhass Underground, Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. So lautet der volle Titel des Buches von Nicholas Potter und Stefan Lauer, zwei Mitarbeitern der Amadeo-Antonio-Stiftung, das vor dem 7. Oktober erschienen ist, der Zäsur in Israel, als die Hamas einen Terrorangriff auf das Land verübt hatte. Am vergangenen Wochenende gingen in Berlin Menschen auf die Straße als Geste der Solidarität mit Israel, eben nach diesem Terrorangriff. Aber die Popwelt, die blieb bisher vergleichsweise stumm. Umso lauter dagegen antisemitische Töne von Bands und aus der Clubszene. Ja, Nicholas Potter und Stefan Lauer, hätte der Aufruf für diese Solidaritätsdemo von der Musikszene kommen sollen?
Wenn man bedenkt, dass gerade die Clubkultur direktes Angriffsziel der Hamas war, ist es umso erstaunlicher, wie still jetzt die Clubszene und die Musikszene ist. Da gibt es eine fehlende Solidarität und fehlende Empathie mit israelischen ZivilistInnen. Und ich glaube, das ist sehr bezeichnend für vieles, was wir in unserem Buch Judenhass Underground beschreiben.
Nicholas Potter und Stefan Lauer?
Wäre jetzt eigentlich nicht nur auch die Aufgabe der Musikszene gewesen, dazu aufzurufen, sondern überhaupt grundsätzlich eigentlich gerade emanzipatorische Szenen generell wäre halt diese Aufgabe mit zugekommen. Einige haben das natürlich auch getan, aber viele auch nicht. Gerade zum Beispiel die antirassistische Szene war besonders ruhig, was den Aufruf zu dieser Demo angegangen ist.
Ich habe deswegen Musikszene gesagt, weil Sie die Musikszenen, also einige davon ja in den Blick nehmen in Ihrem Buch. Wenn wir nochmal auf einzelne ProtagonistInnen zu sprechen kommen, also Prominente wie DJ und Produzent Sven Feeth, ein Repräsentant der Clubszene, oder die Rapper der Antilopengang, die haben sich in sozialen Netzwerken deutlich geäußert. Die Antilopengang hat zum Beispiel geschrieben vom schlimmsten antisemitischen Pogrom seit dem Holocaust und die Musikbranche in Deutschland nutze sonst jeden Anlass, um wohlfeile Statements zu veröffentlichen. Nun sage fast niemand was. Gehen solche Stimmen in diesem lauten Schweigen unter?
Was ich in den letzten zwei Wochen gesehen habe, ist, dass viele MusikerInnen und DJs fühlen sich unter Druck gesetzt. Sven Feeth und die Antilopengang, das sind so richtig große Nummer in der Musikszene. Aber die stehen auch ziemlich alleine da. Also ich kann auch weitere Bands und DJs nennen, die Solidarität mit Israel oder israelischen Zivilisten zum Ausdruck gebracht haben. Aber ich würde sagen, dass diese Position eher eine Minderheit darstellen.
Ja, die Berliner Clubkommission, die äußerte sich spät und nicht eindeutig. Rapperin Nura postete gar ein Bild von einem Transparent mit der Aufschrift Free Palestine. Der Post ist gelöscht und Nura hat sich entschuldigt. Aber sind das alles Einzelfälle oder ist das symptomatisch, Stefan Lauer?
Naja, also der Post der Clubkommission ist ja insofern bemerkenswert, weil es erstens schon auch eine Zeit gedauert hat, bis man sich da geäußert hat und dann dieser Post ausgekommen ist, ohne tatsächlich den Terrorismus, die Hamas, die tatsächlichen Opfer dieser Attacke klar zu benennen oder überhaupt zu benennen. Das ist natürlich irgendwo schon bemerkenswert, gerade nach einem Angriff diesen Maßstabs. Zur Frage, inwiefern das repräsentativ ist, ist es eigentlich schon was wir beobachten können in ganz vielen der Szenen und der Gruppierungen, die wir in diesem Buch auch betrachtet haben. Sowohl eben zum Beispiel die BDS-Bewegung, die hat sich natürlich überhaupt gar nicht dazu geäußert, sondern hat vielmehr nochmal dazu aufgerufen, den Boykott von Israel nochmal zu intensivieren. Die Klimabewegung ist jetzt gerade auch nochmal in den letzten Tagen dann nochmal besonders in den Fokus gerückt mit Greta Thunberg, die sich ganz eindeutig für Gaza ausgesprochen hat, für Solidarität mit Gaza, während sie zu der Attacke der Hamas geschwiegen hat. Also das ist durchaus eine Sache, die wir in sehr vielen dieser emanzipatorischen Szenen beobachten können.
Darf ich übrigens ganz kurz was als Einschub zu der Clubkommission sagen? Dass das Statement der Clubkommission nicht mal Hamas oder Jüdinnen und Juden oder Antisemitismus mit einem Wort erwähnt, ist umso bedenklicher vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsführerin der Clubkommission auf Instagram immer wieder Stories teilt, die ganz einseitig und eindeutig Partei ergreifen. In einer Story wird der Terror der Hamas als Widerstand verklärt, den sie als Recht und Pflicht Gesicht irgendwie bezeichnet, mit einem Herz-Emoji. Und ich glaube, das entlarvt ziemlich viel an dieser Dynamik. Also, dass Leute nicht fähig sind oder in der Lage sind, Empathie mit jüdischen Opfern auszudrücken. Für sie ist Israel immer nur Täter und nie Opfer, egal was tatsächlich vor Ort passiert, egal wie brutal der Angriff der Hamas dann ist.
Ja, nach der Terrorattacke auf Israel den Slogan Free Palestine zu posten, warum ist das ein antisemitischer Akt? Können Sie uns das erklären?
Ich würde nicht sagen, dass es an sich antisemitisch ist, Free Palestine zu sagen. Ich glaube nach wie vor an eine demokratische Zwei-Staaten-Lösung. Aber ich finde, wer nach den brutalen Angriffen der Hamas, nach den Vergewaltigungen, Enthauptungen, Entführungen von sogar Kindern, nichts anderes einfällt als der Slogan Free Palestine, wer also nicht in der Lage ist, Empathie gegenüber auch israelischen, jüdischen ZivilistInnen zu zeigen, der muss sich ernsthaft fragen, ob da vielleicht nicht Antisemitismus auch eine Rolle spielt für diese Sichtweise auf den Konflikt.
Genau, ich würde vielleicht noch sagen, also ich glaube, man muss es natürlich auch differenziert betrachten. Also wir sprechen ja auch uns durchaus dafür aus, grundsätzlich, dass nicht jeder eine Meinung zum sogenannten Nahostkonflikt haben muss oder sich da ganz besonders jetzt laut als Experte oder als Expertin gerieren muss. Wir selbst sind ja auch keine Experten für den Konflikt. Aber was man, glaube ich, schon erwarten kann, ist, dass sich Leute positionieren, wenn es um Terror geht und wenn es um solche Verbrechen geht, wie Nicolas sie gerade beschrieben hat. Also wenn es um Vergewaltigungen geht, Enthauptungen, Ermordungen, die Geiselnahmen und so weiter. Das bedeutet ja nicht, dass man seine kompletten politischen Überzeugungen über Bord werfen muss, sondern es geht einfach nur um Menschlichkeit und Anteilnahme. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man jetzt gerade nach diesen Anschlägen sehr stark vermisst hat.
Was die Hamas mit Free Palestine meint, hat man ganz genau gesehen am 7. Oktober. Wer das jetzt bejubelt als Widerstand oder Befreiungskampf, der verkennt einen brutalen Terror, der sich gegen ZivilistInnen, viele von ihnen Frauen und Kindern, richtet.
Sie haben eben BDS schon angesprochen. Im Buch schreiben Sie, Zitat, in emanzipatorischen Subkulturen hat vor allem BDS Antisemitismus salonfähig gemacht, also die Bewegung Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, der sich ja viele prominente MusikerInnen angeschlossen haben. Das war immer wieder Thema auch hier bei Corso. Ist das Schweigen jetzt ein Resultat oder in Anführungsstrichen ein Erfolg für die BDS-Bewegung?
Ja, mit Sicherheit. Also die BDS-Bewegung ist, wie Sie gesagt haben, gerade in der Musikszene, aber auch vor allem in der Clubkultur sehr stark und vor allem auch, wir dürfen ja nicht denken, dass das jetzt eine ganz neue Entwicklung ist, die jetzt gerade erst sich jetzt zeigt, sondern es ist ja das Ergebnis von langen Jahren von Propaganda, muss man ja tatsächlich sagen, gerade jetzt im Falle von BDS. BDS wurde 2005 gegründet und seitdem versucht die Kampagne ganz gezielt Druck aufzubauen auf MusikerInnen, auf DJs, auf ClubbetreiberInnen, auf KonzertbetreiberInnen und so weiter. Und es geht immer darum, quasi Israel zu isolieren, zu boykottieren. Und im Endeffekt, und das ist ja eben das Fatale an dieser Kampagne, die spricht ja Israel tatsächlich ganz direkt das Existenzrecht ab. Das sagt die Kampagne nicht so deutlich, aber wenn man da ein bisschen dahinter schaut und wenn man schaut, was die Leute so sagen, die diese Kampagne ganz prominent unterstützen oder die auch mitgegründet haben, dann geht es da immer um die Abschaffung des jüdischen Staates.
BDS ist es tatsächlich gelungen, muss man leider sagen, so eine Spaltungsdynamik in die Szene reinzubringen. Das bedeutet, es gibt so einige wenige lautstarke UnterstützerInnen von BDS in der Musikszene, in der Clubkultur. Aber es gibt viele andere Leute, die unter Druck gesetzt fühlen. Wir wissen, dass es BDS-AktivistInnen gibt, die vorgefertigte E-Mails an KünstlerInnen schicken, um sie unter Druck zu setzen, wenn die in Israel auftreten sollen oder neuerdings auch, wenn sie in gewissen Clubs in Deutschland spielen, die als zu Israel nahe gelten, egal ob das dann tatsächlich so ist oder nicht. Und ich glaube, dieses Schweigen in den letzten Tagen und Wochen ist auch dadurch entstanden, dass viele jetzt Angst haben, dass irgendwie Anteilnahme mit ermordeten israelischen Zivilisten irgendwie als Blankoscheck für die Netanyahu-Regierung gelten könnte. Und das stimmt so nicht. Und insofern muss man auch sagen, dass es BDS auch gelungen ist, diese Angst zu schüren, dass viele Leute sich verdeckt halten, aus Angst vor möglichen Konsequenzen in der Szene.
Und BDS hat ja auch hat es ja auch quasi geschafft, diesen Aktivismus ganz einfach zu machen. Also nicht nur, dass die ganz einfache Fragen auf sehr komplexe Sachverhalte so liefern und quasi ja damit auch so eine Art Verschwörungserzählung bedienen, sondern also die Geschichte von den Unterdrückten auf der einen Seite und den Unterdrückern auf der anderen Seite, also so ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Weltbild, sondern eben auch die Möglichkeit, sich einfach mit so einem Hashtag ganz einfach zu positionieren. Und damit kann man dann ganz leicht nach außen signalisieren, dass man auf der vermeintlich richtigen Seite steht. Und das ist halt einer der zahlreichen fragwürdigen Verdienste von BDS.
Dass der Gangster-Rap in Deutschland ein Antisemitismusproblem hat, darüber spricht man spätestens, seitdem er klar bei der Echo Verlag 2018 an Kollega und Farid Bang. Aber beispielsweise die Techno- und Punk-Szene, die Sie ja in den Blick nehmen, die würde man doch eher als divers, offen und die Punks zum Beispiel als links verorten. Welche Beispiele zeugen vom Gegenteil?
Wir haben diese Subkulturen ausgewählt, weil sie im Kern ein emanzipatorisches Selbstverständnis teilen. Hip-Hop war früher auch eine Antwort auf rassistische Diskriminierung, auf Polizeigewalt, überwiegend gegen Latino und schwarze Communities in den USA. Aber wir wissen seit langem, dass Hip-Hop nicht nur antisemitisch ist, sondern auch oft queerfeindlich, sexistisch. Das machen wir deutlich in dem Buch auch, dass auch Punk oder Techno oder all diese Szenen auch nicht frei von Antisemitismus sind. Schließlich sind die Fans auch in einer antisemitischen sowie auch in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden. In der Punk-Szene sehen wir zum Beispiel oft eine verkürzte Kapitalismuskritik. Das richtet sich gegen die Bonzen, aber auch die Marionetten, also sprich die mächtigen Kapitalisten, die in den im Hintergrund die Fäden ziehen. Und das ist ein uralter antisemitischer Argumentationsmuster, was wir da sehen. Das ist strukturell antisemitisch und da sind wir nicht mehr weit entfernt von klassischem Antisemitismus. Und das sehen wir oft im Punk. Gleichzeitig lebt Punk ja auch von Provokation. Also das geht auch immer um eine gewisse Grenzüberschreitung. Da sah man zum Beispiel, als Sid Vicious von The Sex Pistols mit Hakenkreuz-T-Shirt auf die Bühne gegangen ist, das sieht man auch in provokativer Punk-Textzeilen, die um Gaskammern oder Dachau gehen. In der elektronischen Musikszene, im Techno und im House, anders als in vielen musikalischen Subkulturen, sucht man nach neuen Möglichkeiten, sich politisch zu äußern. Die Tracks geben das ja nicht her, die bestehen größtenteils aus Beats und Bass, da gibt es so gut wie gar keine Songtexte. Das findet dann vor allem in den sozialen Medien statt. Gerade weil elektronische Musik eine emanzipatorische Entstehungsgeschichte hat in schwarzen und queeren Communities in den USA, die Szene aber heutzutage oft sehr weiß, kommerziell, heteronormativ ist, suchen viele DJs und Fans nach einer Art Repolitisierung. Also wie können sie sich politisch äußern? Weil die Tracks das oft nicht hergeben, die bestehen größtenteils aus Beats und Bass, macht man das in den sozialen Medien. Da hat BDS ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot. Man teilt einen Hashtag, man verzichtet auf einen Staat, Israel, in dem man vielleicht sowieso noch nie gespielt hat und was die eigene Karriere eigentlich nichts kostet. Und schon hat man vermeintlich die Welt verbessert. Und das macht es so attraktiv, aber auch so gefährlich. Antisemitisch ist das, weil diese Leute ausgerechnet einen einzigen Staat der Welt boykottieren, und zwar den einzigen jüdischen Staat, gleichzeitig kein Problem damit haben, in Russland aufzulegen, in China aufzulegen, in vielen Ländern mit einer erschreckenden Menschenrechtsbilanz. Das ist nichts anderes als doppelte Standards und das verurteilen wir auch in dem Buch Judenhass Underground ganz klar.
Genau, und wenn ich noch ergänzen kann.
Stefan Lauer jetzt?
Also gerade mit dem Blick auf Punk, auf Deutschpunk, auf Hardcore auch und auf Hip-Hop, dann zeigt sich, wie vielfältig eben ja auch Antisemitismus ist. Weil wir sehen hier zwar auch den Einfluss von BDS teilweise, aber man sieht eben auch ganz häufig Verschwörungserzählungen, die da weiter verbreitet werden. Da gibt es immer diese Geschichte vom, diese vereinfachte Kapitalismuskritik schwingt da ganz oft mit. Also diese ganz einfache Geschichte vom Oben und Unten, von den Juden, also beziehungsweise den Personen, die im Hintergrund stehen und die da die Fäden in die Hand halten, was halt im Endeffekt halt so eine Chiffre ist, die ganz leicht erkennbar eben auf Jüdinnen und Juden zielt. Das ist eine Gemeinsamkeit, die sich da in unterschiedlichen Szenen halt auch zeigt. Gerade auch im Deutschpunk fand ich für mich selbst auch überraschend. Wir konnten da Annika Peters gewinnen, die eine Expertin in diesem Gebiet ist, den Text für uns, für Judenhass Underground zu schreiben. Und als sie diesen Text uns geschickt hat, zum ersten Mal, als ich den gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja mit diesem Thema Antisemitismus halt beruflich, aber ich war da dann wirklich nochmal sehr, sehr überrascht und auch wirklich schockiert davon, was sich da zeigt einfach. Also von einem Weltbild, wo man eigentlich denkt, das ist bemerkenswert, gerade in Bewegungen oder in Gruppierungen, die sich eigentlich selbst als links verstehen.
Zum Beispiel?
Also ein Beispiel wäre ein Songtext der Band Dritte Wahl von 2001, den sie da auch zitiert, ausgiebig im Buch. Der strotzt nur so von antisemitischen Klischees und Bildern, wo man sich eigentlich wirklich mal hinsetzen muss und also denkt, das kann eigentlich gar nicht sein. Also ich lese jetzt nur mal einen kleinen Teil hier vor, den sie hier zitiert. Also Zitat, es geht ein Wesen um seit vielen Jahren schon, ein kleiner, hässlicher, gefährlicher Dämon. Er bringt den Menschen Angst und Verunsicherung. Für viele Kriege war nur er allein der Grund. Er kennt keine Grenzen, überall ist er zu Hause. Er hat tausende Gesichter und sieht doch immer ähnlich aus. Er hat viele Namen, doch egal wie man ihn nennt, es bleibt stets dasselbe Wesen, das ein jeder von uns kennt. So geht es dann weiter. Das sind relativ leicht zu erkennende antisemitische Chiffren, die so oder so ähnlich wirklich einfach schon im Antisemitismus des Nationalsozialismus oder im früheren Antisemitismus 1:1 übernommen worden sind, offensichtlich. Sicherlich, da muss man auch nochmal sagen, wir sagen über niemanden in diesem Buch, dass er oder sie ein Antisemit sei, sondern wir schauen auf Antisemitismus nicht so sehr akteursbezogen, sondern wir schauen phänomenbezogen. Das heißt, uns interessiert nicht so sehr, wer etwas sagt, sondern uns interessiert, was gesagt wird. Und einer der Gründe dafür ist, dass Antisemitismus eine Kulturtechnik ist. Die ist total verwurzelt und das ist etwas, mit dem jeder aufwächst und mit dem jeder permanent eigentlich konfrontiert ist und was sehr, sehr stark Teil der Sozialisation von jedem Einzelnen ist. Mhm. Deswegen sind auch diese Klischees, diese Vorurteile so tief verwurzelt. Ja. Und das zeigt sich dann eben auch unter anderem in solchen Texten.
Sie und Ihre AutorInnen sind, wie Sie selbst schreiben, Teil der Subkulturen und Bewegungen, über die Sie schreiben. Das Buch sei eine Selbstkritik. Welche Widerstände gab es, dieses Problem auszuleuchten?
Ich glaube, der 7. Oktober ist schon so eine Zensur. Man muss sagen, es gibt eine Zeit davor und es gibt eine Zeit danach. Wir haben dieses Buch natürlich geschrieben und veröffentlicht vor dem 7. Oktober. Und sicherlich muss man sagen, dass wir auch zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr kritisch diesen unterschiedlichen Szenen gegenübergestanden sind, beziehungsweise sehr kritisch darauf geblickt haben, was dieses Thema Antisemitismus angeht. Jetzt gerade auch in den letzten Tagen haben wir nochmal mit unterschiedlichen AutorInnen gesprochen zu diesem Thema. Und ich glaube, es zeigt sich schon, dass noch mehr als zuvor eine große Enttäuschung auch herrscht. Also, dass Leute wirklich sehr, sehr traurig darüber sind, wie sich einige Protagonisten verhalten haben, beziehungsweise auch einfach nicht verhalten haben. Genau. Und ansonsten, um die Frage nochmal klarer zu beantworten, ist es halt schon so, dass es Gegenwind gibt, durchaus. Also einer der Gründe ist dafür ist, denke ich, schon auch, dass gerade in Deutschland der Vorwurf des Antisemitismus sehr viel schwerer wiegt als der Antisemitismus selbst. Das heißt, dass sobald es darum geht, inwiefern Leute sich antisemitisch äußern und das thematisiert wird, das zum Thema wird, aber nicht der Antisemitismus, um den es da eigentlich geht. Ja, darüber wird dann halt überhaupt nicht mehr gesprochen, sondern vielmehr wird es so eine Empörungsstrategie, dass Leute sagen, oh, aber ich kann ja nicht antisemitisch sein, weil ich komme ja aus Bewegung XY, ich komme aus einer emanzipatorischen Bewegung, ich komme aus einer linken Bewegung, da gibt es ja sowas nicht, deswegen kann ich an sich ja nicht antisemitisch sein. Und das ist ein großes Problem, das wir vor dem 7. Oktober gesehen haben und jetzt, das wird jetzt aber, glaube ich, noch sehr viel deutlicher wird.
Den Gegenwind sehe ich als eine Bestätigung unserer Arbeit auch. Wir wollten mit diesem Buch eine Diskussion starten und das ist uns auch gelungen. Man hört sehr oft, ja, ich kann nicht antisemitisch sein, weil ich links bin, aber wir weisen sehr genau darauf hin in dem Buch, warum das nicht stimmt. Seit dem 7. Oktober trauen sich die allerwenigsten uns so direkt und frontal zu kritisieren wie davor. Das liegt auch daran, dass wir leider in vielen Punkten recht hatten. Das hat man ganz eindrücklich gesehen in den letzten 2 Wochen. Ich finde gleichzeitig, das ist eine Selbstkritik. Wir kommen aus diesen Szenen, aus diesem Milieu selbst. Das macht das Buch umso stärker. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Leuten am rechten Rand, die behaupten, die würden auch Antisemitismus bekämpfen. Das ist unglaubwürdig und die sind keine Verbündete von uns in diesem Kampf. Wer glaubhaft gegen Antisemitismus vorgehen möchte, der oder die muss erstmal in den eigenen Reihen anfangen und nicht immer nur Antisemitismus bei den anderen sehen. Und das tun wir auch. Denn Fakt ist, dass rechte Gewalt weiterhin eine enorme Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland darstellt. Aber um das angemessen zu bekämpfen, müssen auch progressive Kräfte in der Lage sein, das zu bekämpfen. Und das fängt auch mit einer ordentlichen Portion Selbstkritik an.
Im Korso-Gespräch Nicolas Potter und Stefan Lauer, Herausgeber des Buches Judenhass Underground, Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Erschienen ist der Sammelband im Verlag Hendrich und Hendrich. Und damit sind die beiden unterwegs auf Lesereise in Deutschland am 27.10. und 8.11. in Berlin und am 1. November in Freiburg. Vielen Dank für dieses Gespräch, Nicolas Potter und Stefan Lauer.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Das war der Corso-Podcast für heute. Corso, Kunst und Pop gibt es immer live im Deutschlandfunk von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.